Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr 30, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Lohnstatistik. Angestellte in Branchen mit Gesamtarbeitsvertrag verdienen in diesem Jahr gut 1% mehr im Durchschnitt. Wohnungsmarkt. Trotz Bauboom ist die Nachfrage immer noch größer als das Angebot, besonders in den Regionen Zürich und Genfersee. Riesenverlust. Der französische Autobauer Peugeot Citroën ist im ersten Halbjahr mit über 800 Millionen Euro ins Minus gefahren. Und im Zentrum des SBB-Netzes. In Erstfeld wird die ganze Bahn überwacht, laufen alle Fäden zusammen, neu auch von Sensoren im Felssturzgebiet von Gurtnellen. Um eins dann weiter im Text mit 20 Köpfen, 20 Ideen. Heute mit Umweltberater und Kulturvermittler Andreas Diethelm. Er will die öden Abstellflächen städtischer Höfe wieder in bunte Lebensräume verwandeln. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Angelique Welchli.
Jene Personen in der Schweiz, die den wichtigsten Gesamtarbeitsverträgen unterstellt sind, verdienen dieses Jahr im Durchschnitt 1,1% mehr. Das teilt das Bundesamt für Statistik mit. Am höchsten waren die Lohnanpassungen demnach im Bereich Luftfahrt mit einem Plus von 3,2%. Es folgen die Post- und Kurierdienste, deren Angestellte im Schnitt 2,4% mehr verdienen. In verschiedenen Branchen, wie etwa der Bekleidungsindustrie, gab es dieses Jahr keine Lohnerhöhungen. Im Schweizer Wohnungsmarkt hat sich die Lage im letzten Jahr wieder verschlechtert, obwohl viele neue Wohnungen gebaut wurden. Die Nachfrage sei nach wie vor größer als das Angebot, teilte das zuständige Bundesamt mit, dies nicht zuletzt wegen der Zuwanderung. Besonders knapp ist das Angebot an Wohnungen noch immer im Grossraum Zürich sowie in Teilen der Zentral- und der Westschweiz. Entsprechend angestiegen sind dort auch die Mieten. Mehrere Schweizer Großunternehmen haben am Morgen ihre Zahlen des ersten Halbjahres bekannt gegeben. Der Pharmakonzern Lonza meldete einen leichten Gewinnrückgang im Vergleich zum ersten Halbjahr 2011. Lonza verdiente 94 Millionen Franken. Beim Textilmaschinenhersteller Rieter sank der Gewinn um mehr als die Hälfte auf noch 32 Millionen. Und der Solarzulieferer Meyer Burger gab einen massiven Umsatzrückgang auf 310 Millionen Franken bekannt. Das sind fast 50% weniger als in der ersten Hälfte des letzten Jahres. Der französische Autokonzern Peugeot Citroën hat im ersten Halbjahr einen Verlust von knapp 820 Millionen Euro eingefahren. Das ist bedeutend mehr, als Fachleute erwartet hatten. Hauptgrund sei der Einbruch der Verkäufe in Südeuropa wegen der Schuldenkrise. Peugeot Citroën hatte kürzlich den Abbau von 8'000 Stellen angekündigt. Heute gab der schwer angeschlagene Autokonzern weitere Einzelheiten zu seinem Sanierungsprogramm bekannt. Die französische Regierung ihrerseits informiert in diesen Minuten, wie sie der Autoindustrie helfen will. Die Türkei hat aus Sicherheitsgründen ihre Grenzposten zu Syrien geschlossen, die Sperre gelte aber nur für Waren, nicht für Flüchtlinge. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk geht davon aus, dass bereits weit mehr als 120'000 Syrerinnen und Syrer ihr Land verlassen haben. Zudem hat die UNO die Hälfte ihrer 300 Beobachter aus dem Land abgezogen. Ihre Aufgabe wäre gewesen, eine Waffenruhe zwischen den Aufständischen und der Armee zu überwachen. Inzwischen gehen in der Hauptstadt Damaskus und in der Wirtschaftsmetropole Aleppo die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen weiter. Die radikal-islamische Al-Qaida hat sich im Internet zu den blutigen Bombenanschlägen in Irak bekannt, mit welchen am Montag mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen und rund 300 verletzt worden waren. Die Al-Qaida und ihre verbündeten Gruppen haben in der Vergangenheit in Irak wiederholt Anschläge verübt. Die Regierung wirft der Terrororganisation vor, gezielt die Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten zu fördern. In der westdeutschen Stadt Düsseldorf hat der Prozess gegen 4 mutmaßliche Terroristen begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft den 4 Männern vor, in Deutschland einen großen Anschlag im Auftrag der Al-Qaida geplant zu haben. Sie hätten in Düsseldorf mit verschiedenen Chemikalien für den Bau von Bomben experimentiert. Ein konkretes Anschlagsziel stand offenbar noch nicht fest. Der Prozess dauert voraussichtlich bis Ende November. Die frühere philippinische Präsidentin Arroyo ist gegen Kaution aus der Haft entlassen worden, die sie wegen ihres Gesundheitszustands in einem Spital verbrachte. Ein Gericht in der Hauptstadt Manila hatte festgestellt, es gebe Hinweise, wonach Arroyo in einen Fall von Wahlfälschung verwickelt sein könnte. Arroyo darf die Philippinen nicht verlassen und braucht für gewisse Reisen im Landesinnern eine Bewilligung. Die großflächigen Waldbrände, die den Norden der spanischen Region Katalonien heimgesucht hatten, sind unter Kontrolle. Das gab der zuständige Regierungsvertreter bekannt. Die Löscharbeiten seien von fallenden Temperaturen und einer höheren Luftfeuchtigkeit unterstützt worden. Bis die Brände vollständig gelöscht seien, werde es aber noch einige Tage dauern.
Lohnstatistiken und Wohnungsmarktdaten sind Zahlen, viele Zahlen. Wir zeigen in den nächsten Minuten, was sich aus diesen Zahlen lesen, ableiten, lernen lässt. Und weitere Stichworte: Bürgerkrieg in Syrien, inzwischen auch in den größten Städten des Landes. Rache oder doch ein Komplott in Sizilien. Eine neue Anklage 20 Jahre nach den Attentaten auf prominente Mafiajäger und Gewaltausbruch zwischen Einheimischen und Zuwanderern im nordindischen Assam und 50.000 auf der Flucht. Um eins dann weiter mit der Sommerreihe 20 Köpfe, 20 Ideen. Heute mit Andreas Diethelm. Der Umweltberater ist auch ein Hofsänger der besonderen Art und erzählt von seiner Vision und Mission.
Die neuere Geschichte der städtischen Höfe ist die Geschichte des Wandels vom Werkplatz zum Parkplatz. Davon wollen wir sprechen. Genauer, davon können wir ein Lied singen.
Folge 18 aus 20 Köpfe, 20 Ideen um 1 und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.181 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,10 gehandelt und der Dollar zu 99,06 Rappen. Das Wetter heute Nachmittag: scheint oft die Sonne, nur im Osten und in den Alpen gibt es Quellwolken und lokale Platzregen und Gewitter. Es wird zwischen 27 und 31 Grad heiß. Am Donnerstag und Freitag geht es weiter mit sonnigem Sommerwetter und es wird noch heißer bei 29 bis 33 Grad. Am Freitagabend bilden sich im Jura und in den Alpen lokale Gewitter.
12.38 Uhr. Wenn jene Angestellten mehr Lohn bekommen, die einen GAF haben, können sich auch die anderen im nächsten Jahr auf Lohnerhöhungen freuen. Jene, die keinen Gesamtarbeitsvertrag haben. Denn Lohnerhöhungen haben Signalcharakter, wie neueste Zahlen des Bundes zeigen. Konkret sind die Bruttolöhne von GAF-Angestellten in diesem Jahr um 1,1% gestiegen. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Diese 1,1% sind etwas weniger als im vergangenen Jahr. Berücksichtigt man aber, dass die Teuerung in diesem Jahr leicht sinken dürfte, ergibt sich ein Lohnplus von 1,5%. Das ist wiederum mehr als im vergangenen Jahr und kann sich sehen lassen, wenn man das schwierige wirtschaftliche Umfeld anschaut und die Stärke des Frankens. Profitieren von Lohnerhöhungen konnten vor allem Angestellte der Post-, Kurier- und Expressdienste. Nicht mehr Lohn gab es hingegen für Angestellte der Bekleidungsbranche. Sie mussten sich mit einer Nullrunde abfinden. Allerdings, die Zahlen können von Jahr zu Jahr stark schwanken, weil nicht alle Gesamtarbeitsverträge gleich lang laufen. Was auffällt, ganze 63% der Lohnsumme wurden gleichmäßig auf die Angestellten verteilt, also generell nach dem Gießkannenprinzip. Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Das sei der guten Wirtschaftslage in der Schweiz zu verdanken, erklärt Didier Froidevaux, der beim Bundesamt für Statistik die Entwicklung der Löhne untersucht.
Normalerweise, wenn die wirtschaftliche Situation schwierig ist, man merkt tendenziell, dass die Lohnerhöhungen eher individuell verteilt sind. Wenn die wirtschaftliche Situation eher positiv ist, dann merkt man einen Zuwachs der generell Lohnerhöhungen an allen. Und seit 3 Jahren, das ist der Fall in der Schweiz.
Doch nicht nur die GAF-Löhne allgemein sind angehoben worden, Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben sich auch auf höhere Mindestlöhne einigen können. Im Schnitt gingen die Mindestlöhne dieses Jahr um 1,4% rauf. Allerdings gibt es auch hier große Unterschiede zwischen den Branchen. Besonders stark fielen die Erhöhungen in der Gastronomie aus. Aber auch in der Uhrenbranche wurden die Mindestlöhne überdurchschnittlich erhöht. Bei allen statistischen Ausschlägen, die generellen GAF-Löhne und die GAF-Mindestlöhne haben Signalcharakter für das gesamte Lohnniveau in der Schweiz. Dazu noch einmal Didier Froidevaux vom Bundesamt für Statistik.
Ungefähr ein Arbeitnehmenden auf vier sind von dieser Statistik abgedeckt und betroffen. Wir merken, das ist schon ein guter Indikator für die Gesamtlohnentwicklung für die ganze Wirtschaft.
Für Angestellte mit einem Gesamtarbeitsvertrag gibt es in diesem Jahr also gut 1% mehr Lohn. Und für Angestellte ohne GAF? Da rechnen die Statistiker des Bundes mit einer Erhöhung um insgesamt 1,2%, praktisch gleich viel wie im vergangenen Jahr.
Wer eine Wohnung sucht, möglichst eine schöne und bezahlbare, kann ein Lied davon singen. Eine Schlange von Mitbewerbern steht auch im Treppenhaus. Dabei wird seit einiger Zeit rege gebaut, man könnte also meinen, es gebe genügend Wohnraum. Wie angespannt der Wohnungsmarkt aber vielerorts ist, zeigt jetzt auch eine Untersuchung des Bundes. Elmar Plotzer.
Mit einem starken Preisanstieg waren im letzten Jahr vor allem Wohnungskäufer und Mieterinnen in der Genfersee-Region, im Kanton Zürich, in Zug und anderen Orten der Zentralschweiz konfrontiert. Es sind wirtschaftlich attraktive Regionen, in denen sich Unternehmen ansiedeln, die Arbeitsplätze anbieten. Zwar werden momentan in verschiedenen Kantonen viele neue Wohnungen gebaut. Dies kann die Wohnungsnot aber nur bedingt lindern, denn
wir haben auf der anderen Seite eine sehr starke Wohnungsnachfrage,
sagt Ernst Hauri, der Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen. Wenn die Nachfrage stärker ansteigt als das Angebot, dann steigen die Preise. Das liegt in der Logik der Marktwirtschaft. Dass die Nachfrage größer wird, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist da die Zuwanderung.
Es ist vor allem natürlich die Zuwanderung aus dem EU-Raum. Es sind oft ja auch sehr gut qualifizierte Leute, die zuwandern, die auch ein gutes Einkommen haben. Und die Zuwanderung, die macht sich eigentlich vor allem auf dem Mietwohnungsmarkt bemerkbar.
Wo die Zuwanderung mit dazu beiträgt, dass das Wohnungsangebot knapper wird und die Preise steigen. Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Grund für diese Entwicklung. Die Mieter und Wohnungseigentümer in der Schweiz sind in den letzten Jahren immer anspruchsvoller geworden, wie Ernst Hauri vom Bundesamt für Wohnungswesen erklärt. Noch im Jahr 2000 hatte eine Person im Durchschnitt einen Wohnbedarf von 44 Quadratmetern. Und heute?
Wir haben heute wahrscheinlich einen Flächenkonsum pro Person von rund 50 Quadratmeter. Das ist sicher ein Spitzenwert in Europa. Und eine gewisse Rolle spielt natürlich auch, dass Wohnungen, die gebaut wurden in den letzten Jahren, auch immer größer wurden. Also Dreizimmerwohnungen, die sind dann plötzlich 100 Quadratmeter groß und nicht mehr irgendwie 70 Quadratmeter groß.
Verschärft wird diese Problematik dadurch, dass es immer mehr Haushalte gibt, in denen nur eine Person lebt. Und bei Eigentumswohnungen hat sich die Lage verschärft, weil die Hypothekarzinsen momentan sehr tief sind. Beim Wohneigentum geht die Nachfrage übrigens zu 94% auf Schweizer zurück. Momentan ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt also sehr angespannt. Wie das in Zukunft aussieht, ist schwierig vorauszusagen. Denn ob die Wohnansprüche der Bevölkerung weiter steigen und die Zuwanderung weiter zunimmt, hängt stark mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen.
Seit Monaten schon erschüttert die Gewalt in Syrien Landstriche und Provinzstädte. Die beiden größten Städte des Landes, Damaskus und Aleppo, schienen gleichzeitig fest unter Kontrolle der Regierung, bis vor kurzem. Doch nun wird auch um Aleppo gekämpft, eine strategisch wichtige Stadt im Norden Syriens. Philipp Scholkmann.
Die Rebellen hätten zuletzt mehrere Außenquartiere von Aleppo kontrolliert. Das berichten Augenzeugen sowie französische und britische Reporter übereinstimmend. Doch selbst bis vor die Tore der historischen Altstadt sei gekämpft worden. Allerdings schlage die Armee inzwischen wie schon in Damaskus mit aller Kraft zurück. Tausende Regierungssoldaten würden zusammengezogen um Aleppo, heißt es. Es sollen auch Kampfhelikopter eingesetzt worden sein und es kursieren Fernsehbilder sogar von Kampfjets, die im Tiefflug über der Stadt kreisten, ob nur zur Einschüchterung oder tatsächlich zur Bombardierung von dicht besiedeltem Gebiet, darüber gehen die Berichte auseinander. Sicher ist, wenn sich die Rebellen dauerhaft in Aleppo festsetzen könnten, wäre das ein schwerer Rückschlag für die syrische Armee. Die 2-Millionen-Stadt ist die Wirtschaftsmetropole des Landes und sie galt bis anhin stets als Hochburg der Assad-Anhänger. Die Kämpfe haben eine weitere Fluchtbewegung ausgelöst. Unter heftigem Beschuss lag heute früh offenbar auch eine nördliche Vorstadt von Damaskus, die noch von Aufständischen kontrolliert wird. Gefechte wurden auch aus der Gegend von Homs und Hama gemeldet. Die Türkei gab unterdessen bekannt, sie schließe ab sofort alle Übergänge an der langen gemeinsamen Grenze mit Syrien für den Warenverkehr. Einzelne der Grenzübergänge waren in den vergangenen Tagen von Rebellen gestürmt worden. Dabei wurden auch türkische Lastwagen geplündert und zerstört. Das türkische Grenzland dient den syrischen Rebellen auch als Aufmarschgebiet und Nachschubroute. Daran wird die Schließung der türkischen Grenzposten nichts ändern. In Damaskus kam derweil der neue Chef der internationalen Beobachtermission an. Deren Mandat wurde letzte Woche von der UNO um 30 Tage verlängert, was allerdings nicht kaschieren kann, wie ratlos die internationale Diplomatie dem Krieg in Syrien weiterhin gegenübersteht. Die meisten Aktivitäten der Beobachtermission bleiben auch nach dem Stabwechsel wegen der Gefahrenlage suspendiert.
Das war ein Bericht von Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann. Das sind Mittagsinformationen im Rendezvous. Rendezvous 12:30 auf dem Sender, ab 13:30 dann im Netz, drs.ch. Die SBB Gotthardstrecke ist seit gut einem Monat wieder offen. Das Felssturzgebiet in Gurtnellen ist gesichert, unter anderem mit einem neuartigen Netz, in dem eine Alarmanlage steckt. Diese wird zurzeit mit dem SBB-Interventionszentrum in Erstfeld verbunden. Dort laufen alle Fäden zusammen. Von dort aus wird das ganze Bahnnetz der Schweiz überwacht. Wie das funktioniert, hat sich Regionalkorrespondent Beat Vogt zeigen lassen.
Vor einer Wand von 10 Bildschirmen sitzt André Aschwanden. Der Leiter des Interventionszentrums lässt seinen Blick routiniert über die verschiedenen Grafiken und Listen schweifen. Oben links ist eine Übersicht des schweizerischen Zugnetzes zu sehen. Grüne Punkte markieren alle Messstationen, die die Züge überwachen. Insgesamt sind es über 120.
Diese Anlagen messen zum Beispiel heiß gelaufene Lager, festsitzende Bremsen. Wir haben auch Radlast-Checkpoints. Mit diesen messen wir das Zuggesamtgewicht und unter anderem neu auch die Radunrundheiten.
Und dies, während der Zug in voller Geschwindigkeit vorbeibraust. Schlägt die Anlage Alarm, beurteilen die Verantwortlichen im Erstfelder Interventionszentrum innert 30 Sekunden, ob der Zug gestoppt werden muss oder nicht, erklärt André Aschwanden. Dann weist er auf einen Punkt bei Artgoldau.
Das sind Steinschlagnetze mit Erschütterungssensoren, die dann bei einer starken Erschütterung uns hier den Alarm auslösen, damit wir die Strecke sperren im schlimmsten Fall.
Eine solche Anlage ist auch im Felssturzgebiet von Gurtnellen installiert worden. In diesen Tagen werde sie an das Interventionszentrum angeschlossen, sagt André Aschwanden. Dann plötzlich leuchtet die orange Warnlampe über den Bildschirmen.
Ja, jetzt haben wir einen Alarm. Der technische Assistent hat den Alarm quittiert. Ich mache den Alarm jetzt auch mal auf. Und wir sehen, die Profilantennenortungsanlage in Leerstall hat ein Fahrzeug detektiert.
Und die Messdaten ließen vermuten, dass etwas aus dem Wagen herausrage. André Aschwanden öffnet und verschiebt Fenster auf seinen Bildschirmen und sogleich erscheint ein Foto des betroffenen Wagens.
Sie sehen hier, das ist ein Güterzug mit Stahlrollen beladen. Also jeder Zug, der durch die Anlage fährt und Alarm auslöst, da haben wir ein Bild vorhanden mit einer Sofortbildkamera, auch in der Nacht.
Das Bild des Wagens jedoch zeigt keine Unregelmäßigkeit und deshalb ist für André Aschwanden klar, der Alarm hatte eine harmlose Ursache.
könnte Regen sein oder Papier, die durch die Luft fliegen, währenddem der Zug durchfährt. Dieser Zug braucht jetzt keinen Stopp.
Was dann sein Kollege gleich dem Zugverkehrsleiter mitteilen kann.
Ja, hallo.
Ja.
Da drin wird noch 90 Brückenkontrolle da. Ja. Gut, danke, ciao.
Dann herrscht wieder ruhige Konzentration im SBB-Überwachungszentrum. Wirklich eingreifen und Züge stoppen müssen die Mitarbeiter rund 10 bis 15 Mal pro Tag. Meist sind es nur kleine Vorfälle, Pannen, bei denen der Zug noch bis zum nächsten Bahnhof weiterfahren und die der Lokführer dann vor Ort beheben kann. Dies sei ein entscheidender Vorteil der elektronischen Überwachung, sagt André Aschwanden.
Früher wurden diese Züge gestoppt. Man musste einen technischen Kontrolleur aufbieten und das ging bis zu 2-3 Stunden, um die Schadensbehebung zu machen.
Was dann wiederum auch andere Züge blockierte. Die Kontrollanlagen sorgen bei der SBB somit nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für weniger Verspätungen.
Ein Bericht von Beat Vogt aus dem SBB-Interventionszentrum in Erstfeld. Die Cosa Nostra rächte sich. Vor 20 Jahren wurden die beiden Antia-Mafia-Ermittler Giovanni Falcone und Paolo Borsalino ermordet. Oder steckten doch andere Kräfte hinter dem Attentat? Gab es ein Abkommen zwischen Mafia und Politik? In Palermo wird seit 4 Jahren ermittelt, jetzt erhebt die dortige Staatsanwaltschaft Anklage. Und unter den Angeklagten sind neben 2 Mafiabossen hohe Polizeifunktionäre, 2 ehemalige Innenminister und andere Politiker. Aus Rom berichtet Massimo Agostinis.
Um die Geschichte zu verstehen, muss man ins Jahre 1988 zurückkehren. Damals fand in Palermo der größte Mafia-Prozess aller Zeiten statt. Gegen 1000 Mafiosi waren angeklagt. Viele von ihnen wanderten 4 Jahre ins Gefängnis. Angestrengt hatte den Maxi-Prozess Giovanni Falcone. 4 Jahre später brachte die Mafia ihn und den sizilianischen Europaparlamentarier Salvatore Lima um. Laut der jetzigen Anklageschrift soll Lima umgebracht worden sein, weil er als politisches Verbindungsglied der Cosa Nostra nicht habe verhindern können, dass die Mafia-Bosse nach dem Maxi-Prozess in scharfe Einzelhaft kamen. Um für ihre Bosse doch noch erleichterte Haftbedingungen zu erzwingen, soll die Cosa Nostra die Strategie verfolgt haben, mit Anschlägen den Staat an den Verhandlungstisch zu zwingen. Der damalige Innenminister, so die Palermitaner Staatsanwälte, habe unter dem Eindruck der Ermordung von Falcone Anordnung gegeben, mit der sizilianischen Mafia Kontakt aufzunehmen. Falcones Freund, der Antimafia-Ermittler Paolo Borsellino, soll von den Kontakten erfahren und diese strikt abgelehnt haben. Deshalb, so die Vermutung, habe ihn der Staat fallen lassen und die Mafia ihn ermorden können. Hinweise auf diese These gibt ein öffentlicher Auftritt von Paolo Borsellino wenige Tage vor seiner Ermordung, als er in verklausulierter Sprache Hinweise auf diese geheimen Verhandlungen gab.
Ci accorgiamo come in effetti il paese, lo Stato, la magistratura, che forse ha più colpe di ogni altro.
In diesen Tagen wird klar, dass das Land, der Staat und die Richter möglicherweise mehr Schuld an den Vorfällen haben als alle anderen, so Paolo Borsellino. Doch die Verhandlungen zwischen Staat und Mafia über die Hafterleichterungen für die Bosse im Tausch gegen die Einstellung der verheerenden Anschläge auf öffentliche Einrichtungen und Politiker zogen sich hin. Die Mafia bombte weiter. Und als 1994 Silvio Berlusconi Premier wurde, soll die Mafia über seinen Vertrauten und Senator Marcello Dell'Utri Kontakt zur neuen Regierung gesucht haben. Soweit die Vermutungen der Palermitaner Staatsanwälte. Sie werden es schwer haben mit ihrer Anklage. Das zeigt auch die Tatsache, dass der leitende Staatsanwalt von Palermo die Anklage nicht unterzeichnet hat. Schwierig werden sie es aber auch haben, da Beweismaterial verschwunden ist, weil ihre Anklage teilweise auf der Aussage von nicht immer zuverlässigen, reuigen Mafiosi basiert. Und weil auch der heutige Staat sich nur bedingt kooperativ zeigt, die Geschehnisse von damals aufklären zu wollen.
Der indische Bundesstaat Assam ist der nordöstlichste Zipfel des Riesenlandes, ist bekannt als Teeanbauregion und ist offensichtlich ein Pulverfass. Nach Gewaltausbrüchen Ende letzter Woche sind 50.000 Menschen auf der Flucht. Sicherheitskräfte bekommen die Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten aus Bangladesch nicht in den Griff. Frage an Karin Wenger in Neu-Delhi. Was ist da los? Woher kommt diese Gewaltwelle?
Diese Gewaltwelle begann am vergangenen Freitag mit der Ermordung von 4 jungen Männern der lokalen Bodo-Ureinwohner. Man weiß nicht genau, wer sie umgebracht hat, aber die Ureinwohner machten sofort die muslimischen Einwanderer aus Bangladesch für die Morde verantwortlich und übten dann Vergeltung. Und das führte jetzt zu einer gewaltsamen Kettenreaktion, bei der Hunderte von Häusern abgebrannt und mehr als 30 Personen getötet wurden. Und jetzt, wie Sie eben sagten, Zehntausende aus den Dörfern geflohen sind und in provisorischen Flüchtlingslagern hausen.
Und worum geht es denn? Ist es ein Religionskonflikt wie anderswo in Indien?
Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Religionskonflikt, weil die zwei Konfliktparteien eben unterschiedlichen Religionsgruppen angehören. Also die Einwanderer aus Bangladesch, das sind Muslime, und die Ureinwohner sind mehrheitlich Hinduisten und Christen. Aber das eigentliche Problem, das ist ein Landproblem. Also die Ureinwohner beschuldigen jetzt die Einwohner aus Bangladesch, dass diese ihr Land stehlen und die Regierung eben einfach wegschaue.
Was sind das denn für Zuwanderer oder Flüchtlinge, die offenbar in großer Zahl nach Assam kommen?
Es sind Zuwanderer, die in verschiedenen Wellen aus Bangladesch gekommen sind. Und das zeigt eben auch, wie alt der Konflikt bereits ist. Also die erste Welle, die kam vor beinahe 100 Jahren, als Bangladesch als Staat noch gar nicht existierte. Damals kamen die Menschen, weil das Land in Assam besonders fruchtbar war. Und dann kam eine nächste große Welle 1971. Damals flohen die Leute vom Bürgerkrieg, der schließlich zur Unabhängigkeit von Bangladesch führte. Und viele dieser Flüchtlinge kehrten nie mehr in ihr Land zurück. Und jetzt in den letzten Jahren folgten weitere Einwanderer, die vor allem vor der Armut und den regelmäßigen Fluten in Bangladesch geflohen sind. Und all das führte zu einer ganz großen Überfremdungsangst der Ureinwohner in Assam und damit eben immer wieder zu neuen aufflammenden Konflikten.
Und was tun die Behörden? Weshalb bekommen sie diese Konfliktherde, diese Überfälle nicht in den Griff?
Ich denke, weil sie immer nur Feuerwehrübungen machen und den wirklichen Grundkonflikt eigentlich nicht lösen. Und das sieht man auch jetzt wieder. Also die Regierung hat jetzt eine Ausgangssperre verhängt und sie hat Truppen geschickt, um die Unruhestifter niederzuknüppeln oder gerade gleich zu erschießen. Aber damit löst sie das Grundproblem nicht. Und dieses besteht eben darin, dass die Land- und die Zivilrechte der Ureinwohner in ganz, ganz großen Teilen Indiens, also nicht nur in Assam, mit Füßen getreten werden und die Regierung wegschaut. Und ich denke, solange sich das nicht ändern wird, also diese Haltung der Regierung, da kann man sicher sein, dass dies nicht der letzte gewaltsame Konflikt in Assam gewesen ist.
Das waren Informationen von Karin Wenger in Neu-Delhi. 12:58 Uhr. Statt Tagesgespräch geht's gleich weiter mit Tagesköpfen und ihren Ideen. Heute bunter Lebensraum statt öde Abstellflächen, eine Vision für städtische Höfe. 20 Köpfe, 20 Ideen im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Angelique Welche.
Die Angestellten in der Schweiz mit einem GAF erhalten in diesem Jahr durchschnittlich 1,1% mehr Lohn. Am höchsten waren die Lohnanpassungen in der Luftfahrt und bei den Post- und Kurierdiensten. Der französische Autokonzern Peugeot Citroën hat im ersten Halbjahr einen Verlust von knapp 820 Millionen Euro gemacht. Dies vor allem, weil der Markt in Südeuropa eingebrochen sei wegen der Schuldenkrise. Die Türkei hat aus Sicherheitsgründen ihre Grenzposten zu Syrien geschlossen, allerdings nur für Waren, nicht für Flüchtlinge. Die Kämpfe in Damaskus und Aleppo gehen inzwischen weiter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.